much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood.
But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck?
Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood?
A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood.
Oh, shut up.
Wait a minute. Follow me.
Hang on a minute. Who put you in charge? And who the hell are you anyway?
I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of Casterbarus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all 6 billion people on the planet below. You got a problem with that?
No.
In that case, Halsey!
Komport Nummer 372, Drosselkomm. Los, ich zwitscher, du Drossel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 372. Komport, den ich am heutigen... Gleich sagt's was. Sag
was. It is 9:55.
Jawohl. Freitag, dem 26. April 2013 aufgenommen habe. Heute haben wir gedrosseltermaßen Tag 116. Das Intro nebenbei habe ich einmal aus Die Radio Wissen, die das wiederum aus dem Videospiel gehabt haben werden, und aus dem Doktor wer noch gleich 2007 aus der Weihnachtsfolge geklaut. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, sind nicht so sehr zwitschernde Vögel, wobei die in Teil 3 eine gewisse Drossel da irgendwie mehrfach auftaucht. Was es hier aber wieder gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia mit Vögeln, die komische Geräusche machen. Und was ihr jetzt hier konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder ganz klassisch Regierung und Wirtschaft eingefunden haben. 11 Grad, angeblich foggige. Dann komme ich raus, wenn die Leute reden. Cool Greetings, die 11 Grad fühlen sich wie 11 an, nämlich in Windchill und Comfort Level. Und der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h oder so. Das ist jetzt ein Niesel. Ich habe eben gerade festgestellt, dass der vorhergesagte Regen sich gerade angemeldet hat für kommt in etwas über einer Stunde. Was mir gerade noch so in den Zeitplan passte, aber hey. So, dann kommen wir mal schnell bei der Regierung vorbei, wo wir dann mal Herrn Zieh hätten. Bayerns Innenterrorist Herr Mann unterstützt nämlich die Forderung der Bimbis-Regierung an die EU, die Visafreiheit für Serben unter Mazedonier zeitweise aussetzen zu können. Herr Nazi, bitte zu Adolf. Herr Nazi, bitte. Das Thema wird in einer aktuellen Stunde im Bimbistag debattiert, wird im Sinne von letzten Freitag. Keine Ahnung, was dabei rauskam. Keine Ahnung, ob da überhaupt was bei rauskam. Motorflugzeug. Hochgucken, wollte ich gar nicht erst versuchen. Besonders geht es dabei um den Umgang mit Sinti und Roma, die häufig aus den betreffenden Gebieten kommen. Herr Nazi sagte im ZDF, im vergangenen Jahr habe es eine deutliche Zunahme von Asylanträgen aus Serbien und Mazedonien gegeben. Die Anerkennungsquote habe bei nahezu 0% gelegen. Was jetzt da bestimmt an den bösen, bösen Sinti und Roma liegt. Der Baum ist bunt. Der blüht. Ein Blühbaum. Was bist du eigentlich für ein Baum? Keine Birke, von daher. Ja, wie auch immer. Also, die Anerkennungsquote hatte bei nahezu 0% gelegen. Und das liegt jetzt an den Sinti und Roma, die sich um Asyl bemüht haben, aber keins gewährt bekommen haben. Oder wie, oder was? Also frei nach dem Motto, ja, ihr seid halt selber schuld. Also in meiner Welt ist im Zweifelsfall auch der den Antrag ablehnt, schuld an der Ablehnung des Antrags. Aber das ist in meiner Welt. Das heißt, es handelt sich um offenkundigen Missbrauch. So offenkundig kann der ja eigentlich nicht sein, weil wäre der offenkundig, dann könnten ja die ablehnenden Behörden dann gleich mal was tun. Also, Herzi, Abgang. Sechs Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, haben von der EU verlangt, eine Notfallklausel zu vereinbaren, die eine Visapflicht ermöglicht. Das mit dem Visafrei und so, ne? Das war doch Schengen. Und als, Dänemark damals gesagt hat, nein, also Schengen, das wollen wir mal aussetzen, da war doch das Gebrüll groß. So, wo ist jetzt hier der grundlegende Unterschied? Ich vermag den jetzt gerade mal so überhaupt gar nicht zu erkennen. Ja, vor allen Dingen, was hat irgendwie Asyl und Visa miteinander zu tun? Also Asyl ist ja praktisch abgeschafft in Deutschland, ne? Gibt's ja nicht. Weil Asyl darf man ja nur bekommen, oder bekommt man ja nur, wenn man es schafft, sich aus einem ganz doll bösen Land nach Deutschland zu beamen. Weil wenn man irgendwie auf dem Landweg einreist, dann kommt man ja über ein Land rein, was als sicherer Drittstaat durchgeht. So, das heißt, man müsste schon mit dem Flieger kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es so im Schnitt aussieht bei Asylbewerbern, aber gerade in den ärmeren Ländern könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass das mit dem Flieger schon ein bisschen arg teuer ist. So, von daher, was? Und jetzt pöbelt der Herrmann also mal wieder dumm rum. Ja, wann hat der Mann eigentlich, oder nein, lasst mich die Frage anders formulieren. Hat der Mann jemals eine intelligente Aussage getätigt? Weil mir will jetzt so spontan gerade keiner einfallen. Übrigens hier, der erste von den Streifen ist komplett mit Blühzeugs vollgedingst. Das, was sich letzte Woche schon angedeutet hat, ist jetzt nochmal eine Spur mehr geworden. Die anderen beiden Streifen sind weniger beblüht, aber vielleicht kommen die ja noch. Oder anders ausgedrückt, auch aus dem Grund sieht das nicht danach aus, als könnte man hier im Park irgendwie eine Veranstaltung dieses Jahr machen. Aber hey, steht ja sowieso keiner auf dem Kalender. So, dann gibt es den Bestandsdatenrat. Da hat der Herr Meister bei Netzpolitik.org am letzten Freitag vermeldet, Polizei und Geheimdienste sollen künftig noch einfacher Anschlussinhaber von Telefonnummern und IP-Adressen ermitteln dürfen. Gestern hat der Innenausschuss des Bimbes-Rates mit überwältigender Mehrheit empfohlen, das umstrittene Gesetz ohne Änderungen anzunehmen. Vor der endgültigen Abstimmung am 3. Mai finden erneute Demonstrationen statt. Nach Informationen von Netzpolitik.org haben 15 der 16 Bundesländer dafür gestimmt, das Gesetz ohne Änderung anzunehmen. Nur das rot-grüne Niedersachsen hat sich enthalten. Oder anders ausgedrückt, Bestandsdatenauskunft, die kleine Vorratsdatenspeicherung, hat kein Land sich gegengewandt außer Niedersachsen. So, wer hat uns verraten? Ja, diesmal die Grünen im Zweifelsvergleich mit. Okay, also für den Fall, dass man sich irgendwie noch die dumpfe Hoffnung gemacht haben könnte, Bürgerrechte wären irgendeiner von den Parteien etwas wert. Ich formuliere vorsichtig, sieht zumindest nicht danach aus. Hust. Vor allen Dingen, weil es ja da irgendwie dann auch die IP zu Anschlussinhaber-Abfrage drinne gibt. Als Bestandsdatenabfrage. Mutmaßlich könnte die deswegen da reingekommen sein, weil irgendwie die Parlamentarier nicht verstanden haben, dass, naja, so eine IP, das ist sowas ähnliches wie eine Telefonnummer, nur für Computer im Internet, dass das mit einer Telefonnummer allerdings auch mehr so nicht so eine richtig gute Referenz ist, weil, also eine Telefonnummer wechsle ich nicht jedes Mal, wenn ich ein Kabel rausziehe und wieder reinstöpsel. Eine IP ist durchaus möglich. Jedes Mal eine neue zu bekommen. Aber so, dann gibt's Köder, Bundesfraueninnenministerin Christina Köhler-Schröder setzt Kompromiss in der Union für Frauenquote war übrigens den größten Brüller, habe ich letzte Woche gar nicht dabei gehabt. Der größte Brüller ist nämlich, dass die Einigung in der Union jetzt so aussieht, ja, man werde das dann 2020 ins Wahlprogramm reinschreiben. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, gar nicht. Ja, weil irgendwas in ein Wahlprogramm reinschreiben bedeutet ja nicht, dass man dann, es wäre man dann an der Regierung, es auch umsetzen würde, sondern es ist mehr so die Absichtserklärung, es in eine Absichtserklärung reinschreiben zu wollen, die man eventuell beabsichtigt, vielleicht mal beabsichtigen zu wollen. Und anders ausgedrückt, gar nichts. Da haben sich aber die QuotenfrauInnen in der Unionin billig wegkaufen lassen. So, jedenfalls Frau Köhler-Schröder hat dann noch verkündet, sie sei sich sicher, dass im Jahr 2020 die meisten Unternehmen die 30%-Quote in den Aufsichtsräten dank der Quexi-Flote ohnehin bereits erreicht hätten. Oder anders ausgedrückt, die meint ernsthaft, die Flexi-Quote würde irgendetwas bringen. Da darf man allerdings begründete Zweifel dran haben. Ich bin mir nicht sicher, dass eine Quote tatsächlich hilft, FrauInnen, JobInnen zu verschaffen, die sie haben wollen. Aber, ich meine, wir hatten ja auch gestern hier den lustigen Girls und Boys Day. Was effektiv heißt, ja, und Frauen sollen da mal gucken, oder Mädchen sollen mal gucken, was Männer denn so hart arbeiten. Ja, dass irgendwas bringt, wage ich begründet zu bezweifeln. Also ich meine, was es uns gebracht hat, ist, dass wir aus dem Schulungsraum raus mussten, in einen Besprechungsraum rein, wo schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Infrastruktur rumlag. Ja, es gibt da hinten da Steckdosen und da gibt es auch irgendwelche Netzwerkdosen. Es gibt aber nirgendwo Kabel. Super. Alles mitbringen. Ja. Genau, das dazu. Dann gibt es Zentrauen. Hoch die Tassen. Merkt, spricht Zensursula ihr Vertrauen aus. Die ist so gut wie weg, schreibt Rolfe. Allerdings hat Merkel ihr schon letztes Jahr das Vertrauen ausgesprochen. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch unter uns weilt. Ich befürchte, das Vertrauen reicht nicht mehr. Dies ist ein Härtefall, da brauchen wir das vollste Vertrauen. Ich weiß ja nicht genau, worum es ging. Ach so, genau, das war die zweite Hälfte von dem Quotendings. Weil Zensursula hatte ja Geräusche gemacht, dass sie gegebenenfalls auch bereit wäre, mit der Opposition zu stimmen. Weil sie, oh mein Gott, sich glatt inhaltlich vorstellen könnte, dass der Gesetzentwurf, den die Grünen da in den Bundestag geworfen haben, glatt inhaltlich befürwortenswert wäre. Und das geht ja nicht, dass man sich irgendwie um Inhalte kümmert. Ja, also für den Fall, dass nochmal irgendjemand die Frage stellt, was ist eigentlich schlecht an unserem politischen System? Die Tatsache, dass Gesetzentwürfe nicht mehr nach ihrem Inhalt beurteilt werden, sondern danach, wer sie denn in den Bundestag geworfen hat. Von wem sie denn kommen. Ja, das ist genauso wie irgendwie gute Ideen, die Linkspartei in den Bundestag wirft. Gibt's ja immer wieder mal. Ja, wo ich da auch gleich sage, ja, das ist eine gute Idee, aber es kommt von den Linken. Damit wird's nichts. Weil mit den Linken spielen die anderen ja nicht. So, dann gab es Schrödende. Die Bimbis-Regierung will Spekulationen über ein Ende der Kabinettskarriere von Bundesfamilienministerin Christina Köhler-Schröder nicht kommentieren. Kanzlerin Angela Merkel schätze die Arbeit der Ministerin, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Es gebe keinen Grund, über ihre weitere Zukunft nachzudenken. Auch Schröder wollte sich nicht äußern. Unter Berufung auf Informationen aus der hessischen CDU-Führung hatte ein Springer-Erzeugnis nämlich gerüchtet, die Wiesbadenerin werde nicht mehr zum nächsten Kabinett gehören. Kabinett heißt ja nun gar nichts. Ne? Also könnte ja sein, dass sie nicht mehr in den Bundestag einziehen will und sich deswegen nicht zur Wahl stellen wird. So, muss man dummerweise nicht im Bundestag sitzen, um in ein Kabinettsposten, also in ein Ministerium reingequetscht zu werden. Oder anders ausgedrückt, blub. Na, ich meine, die Frau ist inkompetent. Die Frau ist so inkompetent, wäre sie noch inkompetenter, hätte man das Problem, dass negative Kompetenz nicht mehr darstellbar ist. Also frei nach dem Motto, da muss man jetzt noch jemanden Inkompetenten draufwerfen, damit da gar keine Kompetenz mehr drin ist. Aber da scheint sie ja mit ihrem Ehemann schon nicht falsch gelegen zu haben. Das arme Kind. Aber ja. So, dann Bröhrig gegen Voskuhle habe ich in Teil 1 erwähnt, weil Voskuhle hat es gewagt zu erwähnen, dass nach den Bomben in Boston man vielleicht nicht gleich die Überwachungsforderung aus dem Hut zaubern sollte, sondern vielleicht erstmal das Hirn einschalten. Da gab es dann Reaktion von Herrn Bröhrig. Innenterrorist Friedrich wirft dem Bundesverfassungsgericht vor, sich in die Tagespolitik einzumischen. Friedrich sagte in Berlin, wenn Verfassungsrichter Politik machen wollten, dann sollten sie für den Bundestag kandidieren. Der Minister bezog sich offensichtlich auf den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Voskuhle, den er aber nicht namentlich nannte. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Den Bröhrig hat's genau an der empfindlichen Stelle erwischt, offensichtlich. Wenn er meint, irgendwie wild um sich fauchen zu müssen, dann hat's ihn ja wohl erwischt. Ja? Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Ja, natürlich, diese dämlichen Überwachungsforderungen. Ja, irgendwas irgendwo passiert. Wir brauchen dringend mehr Überwachung. Hätte die Überwachung irgendwas verhindert? Hat die Überwachung in Boston irgendetwas verhindert? Nein. Hat die Überwachung dabei geholfen, Aufklärung zu betreiben? Naja, satt. Am Ende haben irgendwelche Videos geholfen, die Täter zu identifizieren, die mutmaßlichen. So, hätte man sie auch ohne Videoüberwachung überall identifizieren können? Möglich? Hätte man sie mit weniger Videoüberwachung identifizieren können? Ziemlich sicher, weil es wäre weniger Material da gewesen, durch das man hätte durchforsten müssen. Ja, Gerüchten zufolge waren ja auch bei den Pressefotos Bilder mit dabei, auf denen die Täter zu sehen waren. Ob man mit denen alleine sie hätte identifizieren können, keiner weiß es. Na, aber jetzt zu sagen, wir brauchen dringend mehr Videoüberwachung, ist halt Dünnfug. Das gibt so überhaupt keinen Sinn. Das ist eine Forderung, die kann man sich gleich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Also hier in den Park im Moment, weil hier scheint keine Sonne hin. So, dann gab es ein Terrordateiurteil. Und zwar am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt über die Anti-Terror-Datei. Und das Urteil ist, nach allem, was ich so mitgekriegt habe, also sowohl aus der Pressemitteilung des BVFG, das BVFG sagt, naja, also im Kern die Datei ist nicht verfassungswidrig, aber es gibt Detailregelungen, zum Beispiel, wer da alles drin vorkommen darf, irgendwie Leute, die schon mal mit jemandem geredet haben, der ein angeblicher Terrorist sein soll, das ist ein bisschen sehr weit. So, ne? Ist so das Ergebnis, was da irgendwie rübergekommen ist. Oder noch mal ein bisschen anders ausgedrückt, Herr Bröhrig, wenn Sie meinen, den Bundesverfassungsrichtern vorschreiben zu wollen, was sie sagen dürfen und was nicht, erstens hätte ich da noch günstig ein Grundgesetz Ihnen an den Kopf zu werfen. Und zweitens, Herr Bröhrig, wenn Sie sich an das Grundgesetz hielten, was Sie wiederholt nachweislich nicht tun, dann könnte man Ihnen moralisch vielleicht attestieren, dass Sie da begründet der Meinung sein dürfen, dass man Ihnen nichts vorschreiben dürfe. Nun ist das Problem, dass Sie wiederholt sich nicht an das Grundgesetz gehalten haben. Also ich meine, das heißeste Beispiel, was mir da einfällt, ohne dass ich drüber nachdenke, ist das Bundeswahlgesetz. Na? War befristet, sollte bis 30. Juni 2011 ein neues Gesetz in Kraft sein mit keinem negativen Stimmgewicht. Stand in dem Urteil. Der zu dem Zeitpunkt verantwortliche Minister des Bundesinneren, Herr Bröhrig, hatte Dringenderes zu tun, nämlich irgendwelche Überwachungsgesetze, die gedroht haben, demnächst mal aufzulaufen, und hat seinen fetten Arsch nicht bewegt. Als er seinen fetten Arsch dann einige Monate zu spät korrekt bewegt hatte, kam ein Gesetz bei raus, das ist auf dem schnellen Dienstweg wieder beim BVFG gelandet und einkassiert worden. Oder anders ausgedrückt, Herr Bröhrig, Sie Verfassungsbruch. Sie haben nicht nur ein BVFG-Urteil, sondern auch noch das Grundgesetz gebrochen. Das geht so nicht. Na, von daher, Herr Bröhrig, Sie haben keinem Bundesverfassungsrichter, keinem in Worten null, irgendwelche Vorschriften zu machen. Never. So, dann 0,5. Die Bimbis-Regierung wird ihre Prognose des Wirtschaftswachstums für das laufende Jahr voraussichtlich leicht anheben, hat eine Presseagentur unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. Demnach werde der Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 0,4% auf 0,5% nach oben korrigiert. Erstens habe ich mal so mit dieser Erhöhung da das klitzewinzige Problem, ich sehe da gar keinen Grund für. Und zweitens kann man sich natürlich irgendwie jetzt wahlkampfmäßig wie Herr Rücktritt, Rösler hinstellen und das als großartigen Erfolg der großartigen Koalition verkaufen. Oder man kann einfach mal die Frage stellen, 0,5 ist ein Erfolg? Echt? Wie niedrig hätte es sein müssen, um ein Misserfolg zu sein? Hm? So, und dann gab es gestern Abend noch die Meldung, die FDP muss für den unrechtmäßigen Umgang ihres früheren Spitzenpolitikers Jürgen W. Möllemann mit Spendengeldern eine Strafe von mindestens 2 Millionen Euro zahlen. Entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der 2003 gestorbene ehemalige FDP-Chef in Nordrhein-Westfalen hatte seinem Landesverband zwischen 1996 und 2002 Sach- und Barspenden über rund 2,2 Millionen Euro zukommen lassen, die Herkunft aber verschleiert. So, damit ist die Strafe jetzt verglichen mit der NPD ein wievielfaches? Ist nicht doppelt so viel, nein. Die NPD, was war das, 1,2 Millionen? Mindestens 2 Millionen darf die FDP an Strafe bezahlen. Ja, macht mal. Ne? Diese Parteienfinanzierungshinterziehungspartei, die so käuflich ist, wofür ist die doch gleich nochmal gut? Der Markt wird es schon richten. Echt? Ne? So, Neues aus der Wirtschaft. Sklaverkel, die Eurostaaten müssen nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel wettbewerbsfähiger werden. Sie wolle einen leistungsstarken Kontinent, der seinen Bürgern auch in Zukunft Wohlstand bieten könne, faselte Merkel in dem Springer-Erzeugnis. Europa soll führend sein in der Welt. Das sei man in vielen Bereichen heute nicht. Zugleich würdigte die Kanzlerette die Reformanstrengungen in Südeuropa. Also, nur nochmal zum Mitmeißeln, was Merkel rumblubbert ist, werdet billiger, haltet mehr Sklaven, bezahlt eure Leute nicht. Na, weil wettbewerbsfähig ist immer relativ. Relativ zu wem will man wettbewerbsfähig sein oder mit wem ist man denn in einem Wettbewerb? Sind wir in einem Wettbewerb mit Ländern, in denen die Leute von 1 Euro pro Tag überleben können? Oder anders ausgedrückt, kann man hier von 1 Euro pro Tag überleben? Hint, nein. Na, und was Wettbewerbsfähigkeit bringt, ne? 0,5% Wachstum bringt es in Deutschland. Na, wir haben einen mehrere Millionen Menschen großen Sklavenmarkt. Ah, die schließe ich letzte Woche. So, einen mehrere Millionen Menschen großen Sklavenmarkt und das Ganze bringt uns ein Wachstum von 0,5%, schätzt die Regierung. Das ist wenig. Das ist genau genommen extrem wenig. Was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass die Länder, wo man hin exportieren wollen könnte, die Dinge kaufen wollen könnten, gerade gezwungen werden, überhaupt kein Geld mehr auszugeben. Also die Staaten und damit die gesamte Wirtschaft. So, dann gab es Hundetlob. Arbeitgeberpräsident Dieter Nicht-Stubenrein Hundet zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Tarifabschlüssen in diesem Jahr. Insgesamt berücksichtige die Tarifentwicklung die wirtschaftlichen Gegebenheiten, sagte Hundet dem Handelsblatt. Ups, ich habe einen Zeitungsnamen genannt. Einem Blatt. Hust. Die Abschlüsse gingen auf die wirtschaftliche Situation der jeweiligen Branche ein. Anders als früher gebe es nicht mehr eine große Branche den Takt vor. Nee, weil es keine Wachstümer mehr gibt. Wir müssen uns gefälligst totsparen. Woran erkennt man, dass die Tarifverhandlungen, dass die Gewerkschaften sich über den Tisch haben ziehen lassen, wenn es Lob vom Hundet gibt? Der Hundet ist so überhaupt nicht stubenrein, dass der überall hinpisst. Wenn er irgendwann mal nicht pisst, darf man mal aufmerksam werden. Das heißt, man hat irgendwas grundlegend falsch gemacht. Ja, oder anders ausgedrückt, der ach so großartige Aufschwung XXL, der nirgendwo jemals angekommen ist. Ja, wo ist er eigentlich hin? Na, versickert. So, dann Großbritannien will gegen die Finanztransaktionssteuer klagen. Und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die geplante Finanztransaktionssteuer der Eurozone. Finanzminister Osborne teilte das seinen Kollegen auf der Frühjahrstagung von IWF und der Weltbank in Washington mit. Sein nicht zur Währungsunion gehörendes Land fürchte Auswirkungen der Abgabe über die Euro-Länder hinaus. Diese soll im Jahr 2014 auf Geschäfte mit Aktien, Anleihen und Derivaten in den 11 Euro-Ländern angeführt werden und jährlich 35 Milliarden Euro einbringen. London beherbergt den größten Finanzplatz Europas. Am Widerstand unter anderem der Briten scheiterte der Versuch, die Finanztransaktionssteuer auf die gesamte EU auszudehnen. Ich sehe da jetzt irgendwie nicht so den Punkt, wo man jetzt argumentieren kann, ja, die armen Briten haben da jetzt negative Auswirkungen von, weil wenn ihr doch keine Finanztransaktionssteuer einführt, alle anderen aber eine Finanztransaktionssteuer einführen, dann müsste doch nach der Logik, da wo Finanztransaktionssteuer ist, ziehen die Märkte weg. Und zwar dahin, wo keine ist, müssten doch die Märkte alle nach London kommen. Das wäre doch eigentlich eher sogar ein Vorteil für euch. Also ich sehe da jetzt noch nicht den Punkt, den er da jetzt anmeckert, aus dem man da irgendwie eine Klage schnitzen könnte. Ich weiß auch nicht. Ich hab's ja im Auge, von daher. Dann gibt's Bestreik Hansa, weil nämlich am Montag, was glaube ich, die Lufthansa wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi eine große ihrer Flüge gestrichen hat. Wie die Fluglinie mitteilte, werden von insgesamt 1720 geplanten Verbindungen in Deutschland 132 starten. Besonders betroffen seien Inlands- und Europaflüge. Aber auch viele Interkontinentalverbindungen müssten ausfallen. Zugleich empfahl die Lufthansa allen Reisenden, sich frühzeitig vor Reiseantritt im Internet oder per Telefon über den Status ihres Fluges zu informieren. Naja, man konnte dann irgendwie, wie war das, die Bahn hat tatsächlich irgendwo Züge ausgegraben. Da konnte man dann mit Zügen fahren. Ja, weil ausnahmsweise gerade mal kein Winter oder Sommer oder sonst irgendwie was war. Da konnte man sogar mal mit der die Bahn fahren. Oh mein Gott. Ja, und nach dem lebhaften Beispiel von meinem Arbeitgeber würde ich mal behaupten, wird jetzt Pferdi erstreiken, dass jeder, der nicht gearbeitet hat, mit Geld beworfen wird. Interessantes Signal, was ihr da senden wollt. Die Gewerkschaft fordert für 33.000 Lufthansa-Beschäftigte 5,2% mehr Geld, wird allerdings mit einer Einigung mit der 1 vorm Komma bereits zufrieden sein. Laufzeit 3 Jahre. Wetten? Die lassen sich schwungvoll über den Tisch ziehen, von daher. So, genau, da gab es den Hoeneß, nämlich den bayerischen, ein Präsident eines bayerischen Fußballvereins und Wurstfabrikbesitzer, der hat zugegeben, dass er eine größere Menge Geld nicht korrekt versteuert hatte und sich selbst angezeigt. Und da gab es dann irgendwie zwischendurch mal einen Haftbefehl, aus dem er wieder raus durfte. Nichts Genaues, weiß ich nicht, was da abging. Und jedenfalls führte das dann dazu, dass dann gleich irgendwie die Nichtregierungsparteien das für den Wahlkampf genutzt haben, logischerweise. Weil die Regierungsparteien dann plötzlich völlig beschämt waren. Oder eigentlich auch nicht, weil sie haben dann sich gegenseitig die Schuld zugewiesen, wie es denn eigentlich sein konnte, dass der Steuern hinterzogen hat. Die Steuern sind zu hoch. Nee, der hat zu viel Geld. Der ist ein asoziales Arschloch, weil er hat zwar irgendwie ganz viel Geld, ist aber nicht bereit, davon auch nur einen einzigen Cent abzugeben. Und nach der Selbstanzeige des Präsidenten dieses bayerischen Fußballclubs hatte die SPD den CSU-Vorsitzenden Seehofer aufgefordert, bei der Aufklärung mitzuwirken. Das war nämlich das andere lustige Ding. Seehofer hat dann irgendwie sich mal in die Presse gekundet und verkündet, ja, er weiß von dem Verfahren. Gab's da nicht irgendwie Steuergeheimnis? Herr Seehofer, wie kommt es, dass Sie über Steuerinformationen eines Bürgers, der zugegeben eine etwas gehobene Prominenz besitzt, aber dass Sie überhaupt über die Steueraktivitäten von irgendwem irgendetwas wissen? Na, und das klang nicht nach, ja, ich habe in der Presse erfahren, dass, sondern mehr so, ja, das wusste ich vorher schon. Mit Blick auf die Steueraffäre, sagte Fraktionschef Steinschreier in Berlin, der Bimbestag solle noch in dieser Woche der Frage nachgehen, ob aus der CSU Informationen an Hoeneß weitergereicht wurden. Auch müsse dargelegt werden, ob der Unternehmer zu den Spendern der CSU gehöre. Steinschreier warf der Union und der FDP vor, mit dem Festhalten an einem Steuerabkommen in der Schweiz die Anonymität von Steuerbetrügern wahren zu wollen. Weil die Vermutung geht jetzt dahin, naja, Hoeneß hatte darauf gehofft, wenn da so ein Steuerabkommen kommt, dann kann er völlig anonym einfach mal ein paar Euro 50 in Richtung deutscher Staat werfen und hat dann keine Schulden mehr offen. So, nun kam das Steuerabkommen nicht. Hoch. Ups. Was mache ich denn jetzt? 8:45. Hoeneß soll gegenüber den deutschen Finanzbehörden Einkünfte auf einem Schweizer Konto verschwiegen haben. Einzelfall bedauerlicher. Kann ja mal passieren. So, dann eine Meldung aus der Kategorie. Hä? Die sogenannte Baad Bank, der Hypo Real Estate, hat 2012 erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Teilte die Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement in München mit. Eine Reihe von Papieren ließen sich inzwischen wieder leichter verkaufen, weil sich die Märkte spürbar erholt hätten. Im Jahr 2010 hatte die Hypo Real Estate ihre Risikopapiere im Volumen von ursprünglich über 175 Milliarden Euro in die FMS verschoben, um selbst einen Neuanfang zu schaffen. Wobei man ja nur wissen muss über die Hypo Real Estate. Die Hypo Real Estate ist gegründet worden als Baad Bank einer Hypovereinsbank. Dass eine Baad Bank selber noch eine Baad Bank auslagert, fällt irgendwo schon in die Kategorie, irgendwas hat da gerade nicht funktioniert. Oder ich verstehe das Konzept der Bad Bank nicht. Wie viele Bad Banks wird eigentlich die FMS Wert- Unwertmanagement noch abspalten? Ja, oder anders ausgedrückt, also da hat jetzt irgendwie eine Bad Bank Gewinn abgeworfen. Ja, das heißt, den die Märkte geht es großartig, wir brauchen keine Banken mehr retten. Es schadet nichts, wenn zyprische Banken implodieren. Oder was, oder wie, oder wo? Oder habe ich den Zusammenhang gerade irgendwie nicht begriffen? Mal ganz davon abgesehen, dass da mal irgendwie so die Summe von bummelig 150 Milliarden Staatsgeld drin versenkt wurden, von denen man irgendwie implizit davon ausgehen kann, die kommen auch nicht mehr wieder. Ja, die 175 Milliarden, die hier in der Meldung genannt sind, die sind ja Buchwert gewesen. Das war der Quatsch ja ungefähr nie wert. Ja, also mal davon abgesehen, dass es eh kein Geld ist, aber hey. Dann gibt es Baronspar, habe ich bei Lost in Europa gefunden. Das ist nämlich auch EU-Kommissionschef Barroso vom deutschen Sparkurs abrückt. Barroso schreibt sich nur mit einem R. Und zwar, die Austeritätspolitik habe ihre Grenzen erreicht, sagte der Portugiese. Die Bundesregierung regelt mit den üblichen Beschimpfungen. Dabei sind Merkel und Schäuble isoliert. Barroso vertritt wie immer den Mainstream. Was ist passiert? Auf den ersten Blick nicht viel. Bei einer Konferenz europäischer Denkfabriken hatte Barroso gesagt... Wie jetzt? Schreibt er sich mit einem oder mit zwei R? Ach Gott. Also der hatte jedenfalls gesagt, mit der Austerität, das könnt ihr euch da hinstecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Die Austeritätspolitik habe ihre Grenzen erreicht und müsse gelockert werden. Sparen sei zwar grundsätzlich richtig, so die Brüsseler Behördenchef, doch dazu brauche man auch ein Minimum an politischer und gesellschaftlicher Unterstützung. Eigentlich eine Binsenweisheit. Nicht nur in Barrosos Heimat Portugal findet der Sparkurs keinen Rückhalt mehr. Auch in Griechenland, Spanien und Zypern gehen die Menschen gegen die Spardiktate aus Brüssel und Berlin auf die Barrikaden. In Italien hat sogar die übergroße Mehrheit der Wähler gegen den Kandidaten der EU-Kommission, noch Premier Monti, gestimmt. Doch bisher hat die EU-Kommission den Sparkurs, der im Wesentlichen im Berliner Bundeskanzleramt formuliert wurde, loyal mitgetragen. Vor allem der für Sanktionen zuständige Währungskommissar Rehn, ein Finne, wehrte Kritik ab. Deshalb ist es eine kleine Sensation, wenn sich nun sein Chef Barroso vom offiziellen Kurs distanziert. In Brüssel sehen darin viele ein Zeichen für eine längst überfällige Wende. Barroso ist nämlich nur der Letzte in einer ganzen Reihe von Politikern und Experten, die eine Abkehr vom Sparkurs fordern. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Nachdem ja nicht sparen ist schlecht, da das Excel-Papier implodiert ist, nachdem rauskam, huch, die Zahlen, wenn man sie denn mal richtig, erstmal richtig ermittelt und dann richtig in der Formel einsetzt, stellt man fest, nein, mehr als 90% von was auch immer Schulden zu haben, sorgt nicht dafür, dass sofort das Wachstum implodiert, weil wieso sollte es das auch? Und wenn man das dann einfach mal feststellt, dann kriegt man raus, okay, also ganz viele Schulden haben, sorgt nicht dafür, dass der Staat implodiert. Sich totsparen kann man jetzt auch unter anderem in Griechenland und in Zypern und in Portugal und in Spanien und in Italien und eigentlich an ziemlich vielen Beispielen gerade sehen. Hilft übrigens auch nicht, weil wenn man sich totspart, dann implodiert die Wirtschaft. Wenn man doch aber Wirtschaftswachstum haben will, ist eine implodierende Wirtschaft eine ganz schlechte Sache. Ja, von daher, ja, also Barroso hat... erkannt, was eigentlich irgendwie ganz viele Leute vor ihm auch schon erkannt haben. Aber ja. Und dann gibt es einen Minunterlauf, weil in vielen deutschen Betrieben werden branchenbezogene Mindestlöhne einem Pressebericht zufolge wie nach wie vor unterlaufen. Eine Zeitung beruft sich auf eine Bilanz der Bundesregierung für das Jahr 2012. Demnach wurde im vergangenen Jahr allein in der Bauwirtschaft in 1690 Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Mindestlohn nicht bezahlt wurde. In der Gebäudereinigung seien es 248, in der Pflegebranche, für die es erst seit 2010 eine Mindestlohnverordnung gibt, 50 Fälle. Den Angaben zufolge gab es im vergangenen Jahr knapp 27.000 Kontrollen. Und das ist jetzt der Punkt, wo man dann irgendwie mal auf den Trichter kommen kann. Okay, Mindestlöhne werden nicht eingehalten. Wenn wir doch schon Mindestlöhne in einigen Ecken haben, ne, branchenbezogene, regionenbezogene, wofür auch immer man die irgendwie quietschbezogen macht, ne, ist jetzt irgendwie nicht so, als könnte ich als, wie wäre das irgendwie, Friseure kriegen ihren Mindestlohn erst 2015, als könnte ich irgendwie als Friseur von weniger Geld leben als Bauarbeiter, also leuchtet mir zumindest nicht offensichtlich ein, dieser Zusammenhang, aber ja. Und da stellt sich also raus, Mindestlöhne werden konsequent umgangen. Was willst du von mir, Hund? Nö, ich folge dir nicht. So, dafür kommen wir aber in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es hier mal ein bisschen was anderes, weil darum. Und zwar gibt es von Caitlin Evanson den Titel You Still Shine, 3 Minuten 49 lang, damals TM, mal gefunden auf GarageBand.com. Eine Seite, die es jetzt inzwischen schon mehrere Jahre nicht mehr gibt. Aber ja, der gehört hier hin. Und deswegen gibt es den dann auf und in die Ohren. Gefolgt von aus der Anstaltssendung aus dem März, den Namen kann ich nur falsch aussprechen, Christine Prayon, Prayon, whatever, in ironisch, 3 Minuten 27 lang. So, und dann ist der 2 grün, dann verlange ich nach Feedback. Ihr dürft mir gerne Feedback zukommen lassen, indem ihr ein Mikrofon, ein Lautsprecher, nein, indem ihr zum Beispiel einen Tweet, oder eine App.net Posting Botschaft in meine Richtung, also @compot adressiert, oder einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 372 Teil 2 einstellt. Ihr könntet allerdings auch eine E-Mail an compiblog@gmail.com korrekt frankiert verschicken. So, und jetzt wandere ich wieder in Richtung zurück, damit ich es schaffe, vor in einer Stunde mit den Aufnahmen wieder fertig zu sein. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Musik und Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Allow me to give Liebe Menschen, vor genau 80 Jahren bekamen die Deutschen ein Ermächtigungsgesetz. Damit durften der Adolf und seine Nazis 1000 Jahre machen, was sie wollen. Die Demokratie war also damals richtig im Arsch. Und zwar dort, wo er am dunkelsten ist. Dabei, formal betrachtet, ist alles tipptopp demokratisch gelaufen. Deutsches Zentrum, Bayerische Volkspartei und Deutsche Staatspartei, also gewissermaßen CDU, CSU und FDP, stimmten der Ermächtigung vom Adolf geschlossen und ohne Widerrede zu. Nur die SPD, die gab es damals noch, die stimmte dagegen. Die KPD, die Kommunisten, die sagten gar nichts, weil sie gar nicht dabei waren. Die hatten die Nazis nämlich schon verboten oder ermordet oder beides. Heute ist das alles anders. Die Deutschen mögen keine Clowns und schon gar nicht solche Bösen, wie der Adolf einer war. Unsere Volksvertreter, die würden sich heute nie, niemals wieder entmündigen lassen. Oder sich gar selbst entmündigen. Auch nicht scheibchenweise oder schleichend, so von Zeit zu Zeit, schon gar nicht für einen blöden Bahnhof oder so. Nein, nie. Niemals würden unsere Volksvertreter ein Gesetz zulassen, das sie selbst nicht verstünden. Zum Beispiel den ESM. Sie würden doch sofort begreifen, dass solche Dinger niemand demokratisch kontrolliert. Das wäre ja, als würden sie den Markt ermächtigen. Nein, nie würden deutsche Volksvertreter Regierenden gestatten, die Grundrechte einzuschränken, ganz ohne Not, zum Beispiel mit einer Schnüffeldatenbank oder mit Drohnen überall im Land. Niemals würden sie einem Plan zustimmen, die Schwachen vor den Kopf zu stoßen, mit so etwas wie Hartz IV oder eine Mittelschicht kalt zu enteignen. Da können Banken und Lobbys jammern, wie sie wollen. Denn unsere Volksvertreter, die würden wissen, denn sie haben ja aus der Geschichte gelernt, dass es die so Enttäuschten damals waren, die den Adolf gerne wählten. Und deshalb würden unsere Volksvertreter auch den Aufstand proben. Wollte jemand so ein volkswirtschaftlich Unding wie die Schuldenbremse in das Grundrecht schreiben? Denn sie wüssten klar, das nützt den Banken und den Reichen. Und sparen ist nicht sparen, sondern streichen. Und Pragmatismus, Sachzwang, die neue Clownerie.